Wo sind deine Mitarbeiter am genervtesten? Prozessoptimierung mal völlig anders.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Herzlich willkommen. Toll, dass du wieder da bist. Mal eine gute Frage. Wo sind eigentlich deine Mitarbeiter am genervtesten? Und heute in der Folge geht's um Prozessoptimierung mal völlig anders. Natürlich haben wir da wieder einen speziellen Gast eingeladen. Jo, und worüber reden wir denn heute? Fachkräftemangel hat viele Gesichter. Außerdem wäre es gut, wenn wir mal die Kosten neu denken und, naja, wie soll man sagen, bevor man sich ewig irgendwie rumanalysiert, schaffen wir doch lieber gleich Fakten. Und genau darüber unterhalte ich mich jetzt mit Mario Brocksch, der ja eine spezielle Art hat, Prozessoptimierung durchzuziehen. Also erstmal herzlich willkommen, Mario, bei uns heute hier im Podcast.
Hallo, lieber Ulrich, danke dir.
Ja, gerne, gerne. Ich starte gleich mal mit dir genau der Frage. Die kam ja von dir, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr selber ausgedacht, sondern von dir geklaut. Nämlich die Frage, wo sind denn die Mitarbeiter am genervtesten, beziehungsweise was ist denn an dieser Frage so zentral?
Genau. Diese zentrale Frage ist sozusagen die Basis meines Tuns. Das heißt, ich kenne andere Prozessoptimierer, die eben die Sache ganz anders machen als ich, so ganz typisch neben den Schreibtisch setzen und dann mitschreiben und Zeit stoppen, und das ist so gar nicht mein Ding. Ich bin mehr eben der Macher, der da hinschaut, und habe über die Jahre einfach herausgefunden, dass die Leute eigentlich schon alles wissen, was in so einem Unternehmen schiefläuft.
Ja, genau. Die Mitarbeiter sind die besten Berater, wenn man ihnen zuhören würde.
Wenn man ihnen zuhören würde, und das wird selten getan. Und das ist auch das, was ich meistens zu hören bekomme, wenn ich dann eben die Interviews führe. Ja, endlich fragt mich mal einer. Ich bin seit 20 Jahren hier. Ich kann Ihnen alles sagen, was hier nicht so richtig läuft.
Ja, genau.
Und dann geht's los. Und diese zentrale Frage ist so einfach. Und die Mitarbeiter antworten mir darauf. Die werden natürlich vorbereitet. Ja, die kriegen vorher schon mal so einen Gedankenzettel. Da dürfen die sich so einen Zettel auf den Tisch legen und mal mitschreiben. Die ganze Zeit, was sie so nervt, das fängt an, weil der Computer fährt irgendwie 2 Minuten hoch, weil sie einfach irgendein altes Ding haben oder einfach nicht deren Tätigkeit entsprechendes Ding haben. Und das geht über viele verschiedene Themen. Das geht zum Beispiel, kommen Mitarbeiter rein und stören mich bei meiner Arbeit. Solche Sachen passieren ja auch ständig. Und da kannst du eben verschiedensten Möglichkeiten dagegen steuern.
Also wenn man so Zeit- und Geldfresser und Nervenfresser und Energieräuber sucht, dann fand ich deine Frage, diese zentrale Frage, wo sind die Mitarbeiter am genervtesten, im Prinzip ja doppelt charmant, nämlich genau wie du sagst. Erstens machen die das den ganzen Tag, also die wissen, wo es klemmt. Und zweitens, finde ich noch charmantere Punkt ist, dass wenn man das abstellt, was die am meisten nervt, gehen die ja viel motivierter zur Arbeit.
Ja!
Und dann haben wir glückliche Leute, die auch länger bleiben, die auch schon mal die Extrameile laufen. Aber wenn die sich in irgendwelchem, Scheißdreck aufreiben und der Firma ist es egal, dann ist denen auch die Firma irgendwann mal egal. Sag ich, jo, hört mir eh keiner dazu, alles Assholes, brauche ich nicht, will ich nicht. Dann lasse ich mir wenigstens mehr Geld bezahlen, damit ich dann, nennen wir es mal den Anteil des Schmerzensgeldes am Heimgehalt.
Ja, danke.
Das ist so eine ganz böse Spirale, finde ich. Und deswegen fand ich deinen Ansatz so überzeugend. Wo sind denn deine Mitarbeiter am genervtesten? Ja. Das finde ich so cool auf den Punkt gebracht. Das habe ich einfach Spaß an dem Spruch. Ich finde ihn gut. Was machst du denn dann genau? Also du setzt dich daneben und als Praktiker, hemdsärmelig, irgendwie komm, erzähl mal, was geht dir denn eigentlich auf den Keks? Und wenn du das dann weißt, der Computer fährt so langsam hoch oder die stören mich die ganze Zeit, was machst du denn dann, um das nach vorne zu bringen?
Also erstmal mitschreiben und natürlich die Leute sprechen lassen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, die nicht im Redefluss stören, sondern versuchen eben schnell mitzuschreiben. Und das wird dann eine Riesenliste. Und da kommen natürlich dann auch Details da rein, wie viele Leute sind davon betroffen und von wo fängt der Prozess an und wo hört er auf und so. Also ein bisschen Technik muss ich schon auch reinbringen, so gern ich auch die Gefühle eben abrufe, was nervt dich. Mhm. Und dann ist eben was, oder was ich gerade gesagt habe, wichtig, ich frage halt auch die Gefühle noch dazu ab, weil ich denke, dass das Gefühl viel wichtiger ist, als irgendwo Zeit und Geld zu sparen, weil du so viel mehr Mehrwerte aus sowas rausziehen kannst. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich am Ende zum Unternehmer gehen und sagen, pass auf, ich habe Folgendes herausgefunden. Ich übergebe das auch übrigens anonym, dadurch reden die Mitarbeiter noch viel mehr. Und übergebe ihm das und sag, pass auf, ich habe ganz viele Sachen herausgefunden. Viele Sachen davon lösen sehr schlechte Gefühle bei deinen Mitarbeitern aus.
Okay.
Und von denen können wir uns jetzt die Sachen raussuchen, wo auch noch am meisten Mehrwert, und mit Mehrwert meine ich eben nicht nur Geld und Zeit einsparen, sondern eben auch höhere Qualität oder weniger Fehler oder beim Kunden ein besserer Auftritt, Mitarbeiterbindung, was auch immer. Und dann priorisieren wir das eben danach. Das ist dann sozusagen der zweite Schritt. Jetzt mal ganz grob.
Ja, reicht ja erstmal.
Bisschen mehr dazwischen natürlich noch mit Analysen und so. Bisschen muss ich schon den Optimierer machen, mimen, ja. Aber ich mache eben da, wo es nötig ist. Da gehen wir ins Detail ansonsten.
Ja, genau. Der Podcast hat ja immer zwei Richtungen. Natürlich ist es jedem klar, der jetzt eine Minute zugehört hat, du bist buchbar. Das haben wir jetzt schon, erkannt. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich nehme die Tipps und setze die auch mal selber um. Und deswegen ist diese Reihenfolge. Setz dich daneben, hör einfach mal zu, mach eine Liste, priorisier, lass die Leute mal reden.
Ja.
Neulich habe ich ja eine Veranstaltung besucht bei LinkedIn, die hieß Employer Listening. Und denke ich, oh, wieder, also ein wildes Wort, das heißt aber nur das, genau was du gesagt hast, setze ich daneben und höre den einfach mal zu, weil die können das eh besser.
Ja.
Und wenn das jetzt Employer Listening heißt, ja, dann ist es so, dass es Employer Listening heißt. Also ich fand das schon immer gut, weil was soll ich mich denn in Sachen einmischen als Chef, die Leute eh den ganzen Tag machen, lass die doch entscheiden.
Genau, und dann, also wenn die das selber machen wollen, dann ist ganz wichtig, das glaubt man gar nicht, wie wichtig das ist, die sollen dann immer die Frage stellen, nicht ist noch was, sondern was noch.
Genau,
ist was noch, motiviert die Leute viel mehr noch was zu sagen.
Was noch ist eine völlig andere Frage, genau.
Und was noch? Und was noch? Genau, ja, genau. Und dann noch und jetzt kommt noch das Allerwichtigste, oder das letzte, das ist so das letzte Mühe, um noch rauszuholen. Wenn du am Schluss sagst, was noch, und die sagen dann, ja, nichts mehr. Und die bleiben aber sitzen, dann ist noch was. Ja?
So, okay.
Also, ja, also ein bisschen so dieses Körpersprachenthema ist auch ganz, ganz wichtig, die zu beobachten und zu merken, okay, da fällt ihm das jetzt immer leichter oder ihr, wie auch immer. Und dann eben am Ende nochmal zu gucken, steht der auf, geht der, ist der zufrieden, ist der wirklich leer, sage ich mal so, hat er alles gegeben, was ihn wirklich nervt?
Hab ich Flasche leer.
Ja.
Das ist ja aber gut. Was noch? Also ich kenne das aus anderen Kontexten, wo man den wirklich viel entlockt mit, ja, okay, und was noch? Und dann mit sitzen bleiben. Auch ein cooler Hack.
Ja.
Du hast auch gesagt, dass du Kosten völlig, also wenn wir jetzt überlegen, also das haben wir, glaube ich, jetzt mal ein Stück gut angedeutet und geteasert. Und du hast gesagt, man könnte auch Kosten völlig neu denken.
Ja.
Was kostet denn eine Investition nicht zu tätigen gegenüber dem, also wenn man so die Opportunitäten mal gegenüberstellt? Nimm uns da mal mit auf die Reise.
Ja, also das ist so dieses alte Prinzip, was sehr, sehr viele Menschen innehaben. Wir haben immer Angst, etwas zu verlieren. Das ist ja so ein Klassiker, ja. Mhm. Und daraus entsteht dann automatisch, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach irgendein Beispiel, irgendeine Software, ein Dokumentenmanagementsystem anschaffen muss, dann habe ich eigentlich wieder Angst, das Geld zu verlieren, das ich dann eben in dieses Dokumentenmanagementsystem investieren muss. Und so rechnet ja,
der 8.000 Euro oder was auch immer das kostet, genau.
Ja, das kann schon deutlich mehr kosten. Ja, also genau. Bei den größeren Unternehmen, da reden wir dann schon mal von 10.000, 50.000 Euro oder sowas, was das auch im Jahr dann sein kann. Das ist schon ordentlich. Verständlicherweise ordentlich. Also was heißt verständlicherweise? Das ist einfach eine große Summe für jeden Menschen. Ja, das ist einfach viel Geld.
Viel Geld,
ja. Da muss man schon drüber nachdenken. Was ich aber dagegen stelle, ist eben, dass ich sage, schau doch mal dahin, wie viel Geld du jetzt gerade verlierst, weil du nichts gegen diese Probleme tust. Also rein nur mal Geld. Ja? Und das ist eben die Sache, wo ich sage, Kostenneudenken, wir schauen mal dahin, wo die ganze Zeit, also du musst dir das, stell dir das mal vor, wie du hast eine Schubkarre voll Geld und läufst mit der, du hast da unten ein Loch drin, ja? Und du passt die ganze Zeit auf, dass dir oben keiner was wegnimmt, aber unten fließt die ganze Zeit Geld ab.
Schönes Bild.
Ja, so. Und wir gucken eben, dass wir unten so ein bisschen die Löcher mal zumachen. Und das kostet vielleicht ein bisschen was, aber auf lange Sicht gesehen rinnt dir nicht die ganze Zeit Geld unten aus deiner Schubkarre raus.
Ja, ich kenne das auch nur so, wenn ich bin ja Mac-User und wenn die Leute fragen, bist du bescheuert? Für einen Mac kriegst du da auch drei so andere Geräte. Da sage ich, ja, kriege ich. Aber kostet mich ja doppelt. Den einen stelle ich daneben, ich bin der Neue und eine halbe Stunde später kann der alles, was der alte auch konnte. Ja, und da brauche ich nicht für Hunderte oder Tausende von Euros irgendwelche Fachspezialisten, wie auch immer. Die Kisten sehen nicht nur gut aus, sondern sind irgendwie ganz praktisch. Nur an einem Beispiel. Und ich wüsste nicht, wie sich das rechnen sollte, dass ich mir drei Dells dahin stelle stattdessen. Weil ich bin ja eh als Rechtshänder zu blöd für das Zeug.
Ja, und aber es ist wirklich so, wie
man das halt nicht programmieren. Das ist, da brauche ich immer Externe und für jeden Mist muss ich jemand anrufen und da kostet mich immer 300-400 Euro. Also mit jedem Anruf habe ich so eine Kiste frei und dann denke ich mir, ja, dann kaufe ich halt einmal gescheites Handwerkszeug und dann habe ich mehr Ruhe.
Ja, also das ist dann wieder auch dieses, das in den Gesamt Kontext zu setzen. Ja, wenn man so ein Beispiel nimmt, es gibt viele, die kaufen, also ich kenne jemanden, die haben, bevor sie mit mir gearbeitet haben, eben ihre PCs, ihre ganze Ausrüstung bei Notebooks billiger gekauft. Die hatten keine Ahnung mehr, wo das Teil jetzt her war. Also wir hatten verschiedene Modelle. Wir hatten einfach, wir wussten gar nicht mehr, wer hat welche Garantie noch oder sonst irgendwas. Teilweise waren die ja dann so Customerware, was dann eben, also es gibt zwei Märkte, so gehe ich schon im Detail, gell? Wenn ich da so gedanklich drin bin.
Macht nix.
Aber du kriegst ein prozessuales Problem, weil wenn jetzt ein PC schwarz, wenn jetzt drei PCs schwarz werden, brauchst du drei verschiedene Lösungen, weil du drei verschiedene Modelle hast. Zum Beispiel. Also du zahlst es hinten drauf 10-mal wieder drauf, ja, weil du dir eben gedacht hast vorne, der kostet aber 100 Euro weniger, der PC. Ja, und da kann ich dir 50 Beispiele natürlich nennen, so wie diese kostenlosen PDF-Programme, die viele hernehmen. Ja, da habe ich ein Beispiel von einem Kunden mit 170 Mitarbeitern, der hat da fast 1 Million im Jahr liegen gelassen, weil die Leute nicht wussten, welches kostenlose PDF-Programm sie als erstes hernehmen sollten. Statt sich ein kostenpflichtiges zu kaufen, muss ja nicht der Adobe sein. Es ist ja auch nicht immer der teuerste, der beste.
Ich kenne das ja von meinem früheren Bereich. Da hatte ich ja auch aus der Autoteilewelt immer mal wieder mit Baggerbetrieben zu tun. Und Caterpillar ist ja der teuerste Bagger, den man so kaufen kann. Und dann haben die mir vorgerechnet, dass es zwei Rechnungen gibt. Kauf einen Bagger, dann kostet der Caterpillar das Doppelte wie der Kyocera oder wie der Digger heißt. Oder so ähnlich, weiß nicht, wie die da aus Korea oder wo heißen. Und wenn du die in Ersatzteilen, weil das ist ja das längere Leben des Baggers, ist ja, ich habe den 10 Jahre und der geht ja das eine andere kaputt.
Ja.
Und dann war der billige 4-mal so teuer in Ersatzteilen einzeln wie der Caterpillar. Ja. Und dann war das deren Argument immer zu sagen, du kauf da gleich was Gescheites, da zahlst du es nur einmal und nicht dreimal. Und das ist jetzt kein Abqualifizieren des anderen, es ist nur ein anderes Geschäftsmodell. Und wenn man sich dafür entscheidet, ich habe billige Einstiegskosten, aber relativ teure Servicekosten, oder ich habe gleich ein vernünftiges Invest und habe aber dafür auf lange Welle weniger, ja, kann man ja entscheiden. Und diese Entscheidung muss man, glaube ich, initiieren. Wie machst denn du das, dass du da die Leute auf eine andere Spur bringst? Also die Entscheider.
Genau, also ich versuche die natürlich so ein bisschen immer so wach zu rütteln, dass ich ihnen dann den Gesamtprozess immer klar mache. Also wenn sie eben sagen, nein, wir kaufen die Geräte eben so günstig, wie es nur geht, dann sage ich denen, okay, dann musst du es aber wahrscheinlich alle 2 Jahre austauschen. Das heißt, du belastest deine Buchhaltung damit, du belastest aber auch permanent deine IT damit und die sind nur damit beschäftigt, irgendwelche Probleme zu lösen, statt die Ursache zu beheben. Ja, und die Ursache ist eben, dass du dieses billige Zeugs da oft gekauft hast und verschiedene Modelle und dir da primär Geld gespart hast, aber hinten drauf und die ITler, die keuchen ja auch, die sagen, ich mache die ganze Zeit nur eben dieses Zeug, also um dieses spezielle Beispiel nochmal aufzugreifen. Und ich versuche den dann auch so hinzunehmen, dass ich sage, versuch doch mal so zu denken, dass, auf dieses Beispiel wieder bezogen, dass deine ITler nicht da sind, um die ganze Zeit Probleme zu beheben, sondern eigentlich viel wertvoller arbeiten könnten für dich, wenn sie eben Innovationen vorantreiben, wenn sie eben Lösungen suchen für die Mitarbeiter, die ihnen bei der täglichen, die sie bei der täglichen Arbeit unterstützen. Also nicht immer den Mitarbeiter als Werkzeug zu sehen, sondern vielleicht als Motor eher. Ja? Also eben ihn nicht zu sagen, naja, ich habe den ja eingestellt in der Verwaltung, deswegen soll er die ganzen Rechnungen von diesen ganzen Laptops prüfen und das irgendwo ablegen und sonst irgendwas, sondern zu sagen, hey, wenn ich jetzt eben hergehe und sage, ich spare mir Zeit dadurch, dass ich was Vernünftiges kaufe und das eben auch immer gleich kaufe und auch fixe Preise dann bei verschiedenen Händlern bekomme, du bekommst ja dann auch wieder Rabatte. Wenn du sagst, pass auf, ich habe 150 Mitarbeiter, ich kaufe ungefähr alle 3 Jahre neue Laptops, das heißt, ich kaufe 50 Laptops bei dir im Jahr, dann kriegst du einen anderen Preis. Und dann hast du da eben einen fixen Ansprechpartner, wo du hingehst und sagst, hey, ich will bei dir dieses Laptop-Modell kaufen. Und wenn das ausläuft, das nenne ich dann immer dynamischer Prozess, dann will ich einfach das Nachfolgemodell. Mhm. Punkt. Ja? Und dann machst du da zum Beispiel 3 Kategorien, sagst, einmal habe ich meine in der Verwaltung, dann habe ich meine, weiß ich nicht, Projektmanager, die auf die Baustelle gehen, die brauchen halt einen Laptop und dann habe ich noch die im Büro hocken, die können auch wieder mit einem Tower arbeiten oder sowas, wie du halt willst. Dann machst du halt eine Arbeitsplatzgestaltung, 3, 4 Arbeitsplätze sind es dann meist, je nachdem wie groß das Unternehmen ist und dann kaufst du das auch quasi, das ist ja wie Fließbandarbeit, da muss keiner mehr denken, ja, es wird einfach getan, ja, und eben durch das Nachfolgermodell kannst du diesen Prozess ewig laufen lassen.
Es spart ja elend viel Prozesskosten, weil extrem. Du ja nicht immer wieder die ganze Entscheidung auf den Tisch hast. Und dann redest du über eine Entscheidung, die 50 Euro ausmacht, redest du dann mit Leuten, die in Summe 5.000 gekostet haben und am Ende noch eine schlechtere Entscheidung treffen, als einmal gescheit durchentschieden.
Und dann vielleicht noch eine Sache, weil du gefragt hast, wie mache ich das? Und das ist eigentlich so einfach. Es ist immer, eigentlich ist alles irgendwie einfach und ich sage auch immer so einen Spruch, die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Fast immer. Es ist fast immer eine ganz einfache Lösung da. Und wie hole ich die ab? Ich sage einfach, was machst du denn in deinem Unternehmen? Frage ich den Unternehmer. Und dann, ja, er macht dies und dann muss er jetzt hier entscheiden. Also jetzt wieder Bezug auf dieses Beispiel. Ja, wir müssen dann immer entscheiden, welches Handy wir jetzt als nächstes nehmen und so, sage ich, dein Jobtitel ist, ich habe es mit dir in der E-Mail unten drin gelesen. Du bist Geschäftsführer. Was macht der? Ja, und dann wissen das oft Leute. Es ist ganz einfach. Er führt ein Geschäft. Ja. Du führst das Geschäft. Du suchst nicht Handys raus. Du führst das Geschäft in die Zukunft in eine bessere. Ja! Das ist doch nicht deine Aufgabe als.
Nee, natürlich nicht. Er ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist nicht deine Aufgabe, Handys auszusuchen. Du sollst ein Geschäft führen.
Ja, und so regnest du das nach unten. Jetzt hast du einen Abteilungsleiter. Was macht der? Der leitet eine Abteilung. Das ist seine Aufgabe, nicht mitarbeiten. Viele machen auch so dieses Thema, was ich oft sehe, kann man ja machen. Die nehmen immer den technisch kompetentesten und machen den zum Abteilungsleiter. Ich würde den zum Abteilungsleiter machen, der beste Abteilungsleiter ist. Ja, genau. Den anderen kann ich ja auch als technischen Profi lassen.
Ich habe letzte Woche einen Podcast rausgegeben für meinen anderen Bereich, für Banken. Ja. Und da habe ich ein bisschen drüber gelästert, dass der Vorstand ja Vorstand heißt, weil er davor steht. Aber wenn die ja die ganze Zeit mitarbeiten, wäre es ja ein Drinstand.
Genau das meine ich. Und das kannst du so runterreden.
Und die sollen ja Zukunft schaffen. Die sollen ja nicht der beste Verwalter sein, sondern die sollen ja so wie früher in der Lenor-Werbung, vielleicht kennst du die noch, wo die Frau am Schrank stand und dann war die Wäsche aber nicht kuschelig weich und dann ist der Schatten aus ihr rausgetreten und dann kommt dann die Stimme, also mit Lenor wäre sie jetzt kuschelweich. Das wäre dir nicht passiert. Leitest du eine Abteilung oder bist du da irgendwie, oder bist du Geschäftsführer oder Handyaussucher?
Ja, Ja. Was machst du? Genau, was ist deine Aufgabe? Ja, und das ist so einfach.
Ich sag's ja in meinem normalen Prozessen immer, hör auf, wie ein Geschäftsführer zu denken. Denk wie ein Aufsichtsratsvorsitzender. Sorg dafür, dass das Ziel klar ist, dass die Kultur klar ist und dass die Strategie klar ist und den Rest lässt du von den Leuten machen, die da Ahnung von haben.
Ja. Dafür stellst du dir doch ein. Also du bist ja der Chef, du stellst dir doch ein, dass die dir die Arbeit abnehmen. Viele Leute stellen die Leute ja ein, dass sie ihnen Arbeit bringen, ja, damit sie eben als Ende oft auch als Chef glänzen können. Ich möchte jetzt niemanden angreifen,
aber ja, bestimmt schon.
Das sehe ich oft.
Ist ja genau das Thema. Also das, wenn ich die in irgendwelchen Challenges auf den Topf setze und sage, schreib mal deine Aufgaben auf und was sind Geschäftsführeraufgaben oder was sind Unternehmeraufgaben, was sind Manageraufgaben und was sind Facharbeiteraufgaben, entlehnt aus von ihrem Kollegen Stefan Mehrer, der hat das ja in seinen Büchern immer gut drin. Viele haben den gelesen und finden ihn auch cool, ist er ja auch. Deswegen kann man so Tools ja auch mal entleihen. Und dann siehst du dann, das sind überhaupt keine Unternehmeraufgaben drauf. Das sind nur Facharbeiteraufgaben drauf, Handys aussuchen. Das ist ja noch nicht mal eine Manageraufgabe.
Ja.
Oder?
Null. Das ist doch ein Prozess, der ist doch Standard, den kannst du doch standardisieren. Also wenn du was standardisieren kannst, ich sage es nicht, standardisiere alles, aber du kannst sehr viele einfache Standards schaffen, die unheimliche Prozesskosten, wie du es gerade so schön gesagt hast, in deinem Unternehmen verursachen, die unglaublich viel Kapazität binden, wo du deine Mitarbeiter tatsächlich nur so als, ich sage jetzt mal, Stempel drauf, irgendwie degradierst so ein bisschen.
Also, ne? Es ist für alle entwürdigend, weil es den Potenzialen überhaupt null entspricht.
Ja.
Und wie du so schön gesagt hast, du kannst viele Dinge prozessual kannst du automatisieren. Und wenn du das tust, hast du ja Zeit für Innovation und für Zukunft. Wenn du das nicht tust, da sind wir ja wieder mitten im Hamsterrad, da arbeitest du ja blöde, das kostet ja nur Nerven, Energie, Zeit, weiß ich nicht was, kannst vielleicht einen Energiestaubsauger anschließen und wegsaugen. Da kommst du ja abends raus, bist fix und fertig, aber wirklich geschafft haben wir nichts.
Jetzt kommst du zu meiner Lieblingsfrage, weil du sagst, wie mache ich das? Ja, ich frage die dann immer, wenn ich dann so bei denen bin, ganz am Anfang nicht so gut. Also wir haben jetzt irgendwie eine gewisse Effizienz bei euch und so weiter. Wie effizient wollt ihr denn werden in Prozent? Sag mal. Und natürlich, was sagen die alle?
98.
Ja, die meisten sagen, also gibt sogar einige, die sagen natürlich 100%.
Ja, super.
100% Effizienz sein. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, du bist nicht mehr wandelbar. Du bist jetzt genau 100% voll mit Tagesgeschäft und arbeitest eigentlich nur ab, was reinkommt. Hast deine Akquiseabteilung, aber keine Wandlung. Und die brauchst du. Sonst stehst du ja ewig still. Ich meine, das kann funktionieren. Das hat jetzt viele Jahre funktioniert. Wir haben einfach viel zu viel Geld verdient in unserem Markt. Aber das ist nicht mehr, meines Erachtens, nicht mehr Puls der Zeit. Nein. Wenn du dich weiterentwickeln willst, brauchst du freie Kapazitäten.
Du brauchst Kopf frei. Rücken frei für Zukunft schaffen, für Innovationen. Und wenn du den Tagesalltag aufreibst, hast du das nicht. Da wären wir ja auch bei einem guten Punkt. Eigentlich wollte man mit dem ja anfangen. Fachkräftemangel hat viele Gesichter. Aber ich glaube, so rum ist besser. Was hat denn das auch mit Effizienz und Fachkräftemangel zu tun, was wir da gerade erzählt haben?
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Ja, also Fachkräftemangel ist eigentlich, danke, du hast recht, es geht nahtlos weiter. Wir reden jetzt eigentlich wieder über das Gleiche. Ja, ja
schon, gell.
Das hat damit zu tun, dass die Leute quasi mit auch mit unnützen Prozessen eben voll sind, sagen, wir brauchen noch mehr Mitarbeiter, die gibt's jetzt nicht mehr. Und es liegt quasi mit an der Ineffizienz, dass ich neue Mitarbeiter benötige. Wenn ich eben jetzt hergehe und sage, wir sparen uns jetzt mal, nehmen wir wieder dieses eine Beispiel auf, ja, diese ständige Laptop-Aussucherei und wir wissen nicht mehr, wer für was zuständig ist und die IT ist damit beschäftigt und die Buchhaltung und sonst was und kappen das mal weg und kriegen jetzt da meinetwegen 5% mehr Kapazität frei, ja, vielleicht sogar 10, ich weiß es nicht, in verschiedenen Abteilungen, dann habe ich ja, theoretisch müsste ich ja weniger Leute einstellen, ich kann aber noch einen oben drauf setzen und sagen, wir nehmen jetzt diese Zeit, um uns zu innovieren. Wir überlegen uns jetzt mal ein völlig neues Konzept, wie wir, weiß ich nicht, Buchhaltung machen, wie wir eine neue Software vielleicht finden, wie wir unsere IT umstrukturieren, sei es ein neues Ticketsystem oder viele haben ja auch gar keins. Also eben jetzt zu überlegen, wie können wir das, was wir heute tun, Wie kann das morgen aussehen? Und wie kann das vielleicht in 5 Jahren aussehen? Und dadurch, dass wir das dann tun, schaffen wir eben noch weitere Mehrwerte, was uns in der Regel auch eigentlich immer wieder neue freie Zeit beschert.
Ja, genau. Diese Spirale, ja, die muss man sich genau angucken. Also wenn man jetzt davon ausgeht, tatsächlich, wie das, also viele Leute behaupten ja, es gäbe keine Fachkräfte. Das stimmt ja nicht, die arbeiten irgendwo, aber halt nicht bei uns.
Ja.
Und möglicherweise sind die anderen Läden deswegen attraktiver, weil die sich weniger in nervtötenden Scheiß aufreiben. Ja. Also ein Punkt von Attraktivität heißt doch einfach, den Leuten das Arbeitsmaterial, das Umfeld und die Randbedingungen zu schaffen, dass die ihre PS auf die Straße kriegen. Ja. Und wenn die sich, und das kenne ich aus dem Bankenbereich, wo wirklich gute Leute gehen, weil die einfach keinen Bock mehr haben, sich nur noch mit sich selber zu beschäftigen, statt das, für was sie eigentlich angefangen haben, zum Beispiel in meinem Bereich Firmenkunden, Unternehmer zu beraten, die Woche wieder ein Beispiel präsent, ja, eigentlich zwei, wo wirklich extrem gute Leute gehen und sagen, nee, es liegt nicht an der einzelnen Bank, aber das System wird immer bekloppter. Ja. Und wir schaffen uns hier irgendwie schier müd, aber richtig kriegen wir nichts hin. Also Attraktivität hat auch durchaus mit den Randbedingungen zu tun. Wo schaffen wir die weg? Und wenn dies stimmen würde, dass wir weniger Leute hätten, also weniger Fachkräfte, dann müssten wir ja besonders darauf achten, effektiver und effizienter zu werden.
Genau.
Und was die meisten machen, ist das Gegenteil.
Es ist wirklich so. Ja, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, da siehst du auch auf der Webseite oder auch was die für ein Business machen, da denkt man schon eher innovativ und da sieht man schon auch Sachen. Also ist jetzt gemischt, ist nicht alle so. Ja, es sind natürlich einige haben hier was, andere haben da was. Viele haben auch nur so diese klassischen Betriebsblindheitsprozesse, wo sie dann, wenn ich ihnen das zeige, klopfen die sich alle mit der Hand auf die Stirn und sagen, oh ja, stimmt, das hätte uns auch selber einfallen können. Naja, das ist ja das Gute von diesem Blick von außen dann. Aber du hast recht, was wollte ich jetzt sagen? Fachkräftemangel hat viele Gesichter, dass du auch dadurch ja wieder welche anziehst, vollkommen richtig. Und ich denke auch, ein ganz großer Effekt kann dann auch sein, das ist wahrscheinlich eher was Langfristiges, dass ja die Mitarbeiter, die reden ja zu Hause, die haben ja privates Umfeld, die reden ja auch mit ihren Freunden, Bekannten, sonst irgendwas und sagen, hey, bei uns passiert gerade echt eine Menge, jetzt flutschen einige Sachen echt super. Oder umgedreht, einer meckert, boah, bei uns, es geht mir so auf die Nerven, jeden Tag muss ich dieses Zeug machen, jeden Tag, und sagt, ja, bei uns nicht. Ja, also das kann ja in viele Richtungen, die ja auch eben dann, wie nennt man das, also eigentlich nennt man das so You Never Know Marketing, könntest du ja schon fast, wie heißt es, Content Marketing so ein bisschen nennen. Du lässt permanent eigentlich diesen schönen Arbeitsplatz laufen und der vervielfältigt sich dann natürlich nicht Vollgas, aber zum Teil auch von ganz alleine und zieht eben dann dadurch neue Sachen an. Jetzt kannst du auch wieder in die typischen Gesetzmäßigkeiten gehen. Das Parkinson'sche Gesetz. Da, wo eben Platz frei wird, zieht es automatisch wieder was Neues an. Müsste ja eigentlich sowieso funktionieren.
Das ist der Herr Parkinson. Okay, ja, gut, genau. Das ist auch einer der Grundsätze bei meinem Thema Ein-Tage-Woche oder zeitliche Freiheit. Die musst du dir ja schaffen, damit du innovieren kannst. Also wenn man, wie heißt das Thema, disrupt yourself, wenn man sich permanent neu erfindet und sich nicht den Angriffen von Wettbewerbern aussetzt, sondern den Kopf frei hat, zu sagen, was ist denn der Markt der Zukunft und wie müssten wir denn aufgestellt sein, das kriegst du mit Tagesalltags-Hamsterrad aber nicht gebacken. Du brauchst als Unternehmer den Kopf frei. Wenn du den nicht hast, dann bügel die dich weg. Ja. Manchmal sind es, wie du eben so die Hand an die Stirn geschlagen hast, manchmal sind es ja simple Prozesse. Ich hatte vor zwei Wochen jemand im Unternehmergestaltungsworkshop, auch wenn wir so an Steuern arbeiten. Und da geht es ja auch um Effizienz, nämlich nicht, unnötig bezahlte Steuern ist ja auch ein extrem hoher Leistung.
Ineffizient, kannst du nicht nutzen.
Wenn du eine Ausführung hast, ob du 45, 30, 15 oder gar keine Steuern zahlst, dann würde ich sagen, das ist ja schon ein Riesenhebel. Und der hat ein Reinigungsunternehmen und der schafft immer selber auch mit. Aber nicht, weil er das will, andere nicht, weil er muss, sondern weil der immer wieder checkt, wie geht denn das? Und das hat er mir, da musste auch mal drauf kommen, das hat er gesagt, die meisten meiner Reinigungskräfte, die sind ja überwiegend mit Hin- und Herlaufen beschäftigt und nicht mit Saubermachen. Und deswegen bringe ich ihn als erstes bei, wenn du ein 10-stöckiges Treppenhaus reinigen musst, nimmst du 10 Wischmops, und die haben alle Frischwassertanks im Auto, nimmst die aus dem Frischwassertank, tust 10 Wischmops in deinen Eimer, du rennst in den 10. Stock und auf dem Weg dahin schmeißt du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wischmops in jedem Stock ab und dann putzt du oben 10, 9, 8, 7, 6 unten und dann hast du unten 10 dreckige Wischmops, 10 saubere Abschnitte und dann schmeißt du 10 dreckige Wischmops in das zum waschen. Und da bist du einmal hoch und einmal runtergelaufen. Und das machen die. Und da denke ich, also ich muss ja auch schon mal, keine Ahnung, hat man ja seine Lebenserfahrung, denke ich. Und da sagt er, das Billigste, was ich habe, ist Wischmops. Davon haben wir ja Tausende. Aber das Teuerste, was ich habe, sind kranke Mitarbeiter. Die hat zum Beispiel niemand einen Staubsauger. Einen normalen. Die haben auf dem Rucksack Akkustaubsauger, weil da meine, sagt das an der älteren Mitarbeiterin, die müssen sich in jedem Büro neu bücken und Stecker reinstecken.
Ja.
Das kostet erstens einen Haufen Zeit und zweitens macht es die krank. Und deswegen haben die für viel Geld Rückenstaubsauger. Die haben die als Rucksack auf und rennen durchs ganze Büro. Und wenn die im Auto sind, stöpseln die wieder den Akku um. Fertig. Also, und das finde ich, alleine wurde das erzählt, dass ich, das Abendessen hat sich schon wieder gelohnt, weil.
Und das ist das beste Beispiel jetzt. Entschuldige, das ist ja kurz, aber genau das ist das Beispiel, weil jetzt unterhalten sich eben zwei Putzleute privat und der eine sagt, ich habe Rückenschmerzen, der andere sagt, ich nicht, ich habe einen Staubsauger auf dem Rücken.
Ja, genau. Und ich schmeiße 10 Wischmops hoch und runter und die anderen sparen der Wischmops. Und haben wahrscheinlich noch einen elend teuren Wischmop-Einkaufsprozess, ob der jetzt 3,50 Euro oder 3,49 Euro kostet. Und deswegen finde ich so Beispiele immer ziemlich grandios, weil die so, ich liebe ja unterschiedliche Branchen, weil ich dann immer von da lerne und von da und von da. Ja. Und deswegen ist der Podcast ja auch immer so wichtig zu sagen, ey Leute, jetzt habt ihr wahrscheinlich auch schon mitgedacht, scheiße.
Was läuft denn? Das ist das Wischmob-Prinzip, ja. Diese neuen Mitarbeiter zu angeln, ist das Wischmob-Prinzip.
Genau. Und wenn du da merkst, wo könnte ich dann arbeiten in der Firma, die so tickt oder so, der Stundenlohn bleibt ja der gleiche, mehr oder weniger. Wobei er kann ja mehr zahlen, weil er weniger Kosten hat. Also das ist ja schon auch wieder, und ob der vor oder nach unserem Podcast hier erscheint, jedenfalls habe ich mit Jan Lehmann, heißt der Kollege, über Einkaufsoptimierung gesprochen. Und da haben wir hintergeschrieben, der Preis ist das am wenigst Wichtigsten.
Ja.
Und der redet auch nur über solche Prozesse. Ich kaufe einen Obstkorb ein, ob der 19,50 Euro, 19,80 Euro kostet oder 22,70 Euro, das ist völlig wurscht, weil allein der Prozess, den zu bestellen, kostet mich in der Buchhaltung 100 Euro.
Ja.
Und wenn ich bei 4 Leuten bestelle, weil der mal da teurer, mal billiger ist, habe ich halt für jeden Lieferanten ein Konto anzulegen, für das, unendliche Prozesskosten, statt einmal gerade auszudenken.
Und das mache ich, also das kannst du auch privat machen. Weißt du, was ich privat zum Beispiel mache? Ich kaufe mir immer sowas wie Müllbeutel. Was du so, das sind so Sachen, die brauch, also alle so Sachen, die du zum Beispiel so alle 30 Tage, vielleicht sogar alle 2-3 Monate nur mal kaufst, die vergisst man dann eigentlich immer, wenn man in der Drogerie ist.
Ja.
Und deswegen, manchmal bestelle ich sie mir auch, weil ich denke, okay, jetzt werden sie leer. Und dann bestelle ich mir halt 20 solche Teile. Die reichen halt 2 Jahre. Die kosten aber nur 2 Euro das Stück. Und dann muss ich mich mit sowas nicht mehr ärgern einfach.
Ja, habe ich für die Ferienwohnung oder Ferienhäuser habe ich das auch massenhaft. Also, da denke ich so mal, haushaltsübliche Mengen, wenn ich da Toilettenpapier kaufe. Was peinlicher wie, ich weiß, da kommen gleich Gäste und ich gucke da durch und sage, wieso haben wir kein Toilettenpapier mehr da? Ja. Und dann fahre ich da extra los? Nee, dann habe ich lieber irgendwo einen Stapel und wupp.
Ich bestelle mir das echt immer tonnenweise, das Zeug.
Das hat ja keine wirklich Kapitalbindung. Also das.
Also wenn du echt nur so Euro, genau, wenn du musst ja nicht gucken, hat es Kapitalbindung oder nicht, ja, wenn wir über so ein paar Euro-Wischmops reden oder so, hat doch keine Kapitalbindung.
Nee, also von daher, also ihr kriegt schon mit, Prozesskosten kann man mal völlig anders denken. Und wenn wir von den Leuten aus denken, dann haben wir tatsächlich ja, glaube ich, den größten Hebel. Und wenn du Spaß an der Arbeit hast, weil du das richtige Werkzeug hast und weil der Chef dafür sorgt, dass es dir gut geht, dann ist das was völlig anderes. Und da bin ich ja bei meinem Lieblingsthema, dass die Haltung immer den Unterschied macht. Siehst du Mitarbeiter und Wischmops als Kostenfaktor?
Ja.
Oder siehst du die als Produktionsfaktor? Und wenn du sie als Kostenfaktor siehst, musst du alles klein halten. Und wenn du sie als Produktionsfaktor siehst, dann wird es dafür sorgen, dass die PS auf die Straße kommen.
Und du könntest sie auch noch, vielleicht nochmal ganz, also je nachdem, was das natürlich für ein Job ist, wenn du sie jetzt mal, ich will jetzt nichts unterstellen, aber als Menschen siehst, das kannst du dir ja eben auch einfach denken, was wäre denn für ihn das Schönste zu arbeiten?
Ja,
genau. Und das eben versuchen darzustellen, weil auch wenn viele wegen, ja, die Laptops sind zu teuer und so, dann denke ich mir, ja, wie viel Gehalt zahlst du dem? Du zahlst ihm doch locker 60.000, 70.000 plus deine Unternehmerkosten noch dazu. Also du, sagen wir mal, Projektmanager 70.000 bis 100.000 Euro hast du Kosten. Und dann kaufst du alle zwei Jahre, kauf ihm doch für 2.000 Euro einen Laptop, was soll's? Der ist doch viel schneller, der ist doch voll motiviert auch. Der rennt doch auch rum damit gerne, wenn er das privat noch mitnutzt. Ach, schaut mal meinen Laptop an. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja, die wollen ja auch stolz sein darauf. Das, also jeder will ja auch irgendwo auf, was heißt stolz sein? Man möchte sich ja doch wohlfühlen und sich auch gut fühlen und auch geschätzt. Ich habe jetzt wertgeschätzt fühlen. Ich habe jetzt gerade, ich hoffe, ich kriege den Kunden. Ich würde mich so freuen. Ich habe so eine coole, der hat so ein cooles Problem, was ich ihm hoffentlich mit ihm zusammen lösen kann, was ich auch noch nie gemacht habe, wo ich wahnsinnig wachsen könnte mit ihm zusammen. Und zwar geht es um diesen Mitarbeitereinstellprozess. Da haben die gesagt, der ist relativ lahm. Die haben halt so klassisch diese Checkliste, die man so abarbeitet. Ja? Ja. Ich sage, da kann man schon schönere Sachen machen. Und da habe ich dann so vor mich hingesponnen, einfach so. Da habe ich so gedacht, okay, wo beginnt denn der Prozess? Eigentlich beginnt der Prozess zweimal. Einmal bei dem Mitarbeiter, der woanders ist und unzufrieden ist. Und ja, okay. Einmal, wenn du feststellst, du brauchst ihn und diese Ausschreibung machst. Und wo endet der dann? Also das ist ja so der krasseste Prozess, meines Erachtens einer der krassesten, weil du musst erstmal nach außen kommunizieren, dann kommt der rein in deine internen Abteilungen, dann wird der durchgecheckt, dann nimmst du ihn auf, dann muss die Buchhaltung, Steuer angelegt werden, bei der IT müssen Sachen bestellt werden, Geschäftsführung muss es am Ende unterschreiben, also eigentlich jede interne Abteilung ist irgendwie daran beteiligt, danach geht er ins Tagesgeschäft, dann ist er in irgendeiner dieser Abteilungen drinnen, kommuniziert nach innen und kommuniziert nach außen. Also der hat Kommunikationslinien ohne Ende. Und ich habe dann noch gesagt, wenn wir den jetzt einstellen, also wenn wir den jetzt ausschreiben und so weiter, das müssen wir uns angucken, dann ist der irgendwann eingestellt. Dann habe ich gesagt, was ist denn das Ziel? Und da habe ich mir gedacht, das Ziel ist doch eigentlich, dass der am ersten Arbeitstag, wenn der reinkommt, erstmal ein Willkommensgefühl hat. So, hey, wir haben jemanden gesucht, wir haben ausgesiebt, wir haben dich genommen, wir freuen uns darauf, dass du heute hier bist und bei uns anfängst. Und ihm dieses Gefühl eben mit einem Blumenstrauß auf einem Tisch, mit einer herzlichen Begrüßung, mit vielleicht einem Tutor, der ihn ein bisschen durchführt, aber eben sich da, keiner hat Zeit, aber genau dafür sich eben die Zeit zu nehmen, dass der heimgeht und nach Hause, ich meine, so das klassische Bild, der Mann kommt von der Arbeit nach Hause, die Frau macht gerade lecker, lecker Essen und dann sagt sie, und, wie war es? Sie ist ja auch ganz gespannt darauf, das hat ja auch mit ihr, auch wenn sie auch arbeiten geht, jetzt übertreibe jetzt mal, aber der muss ja sagen, boah, das war der geilste Tag, erste Tag in einem Unternehmen, weil, denk mal drüber nach, die ersten Tage in deinem, ich habe keinen einzigen vergessen von Unternehmen, wo ich den ersten Tag war, ich habe keinen einzigen vergessen. Und da geht's doch los.
Da geht's los. Ich habe, fällt mal gerade ein, meine Tochter hat ein Praktikum gemacht bei einem Politiker in dessen Büro, Bundestagsabgeordneter, Staatssekretär in einem, wie heißt das, zweiter Hand von, und dann hat er auch noch, also er hat drei Büros, insgesamt 60 Leute. Mhm. Meine Tochter ist Leonie, die hat da angefangen, hat sich auch gleich wohlgefühlt. Abends um 19.30 Uhr ging das Telefon. Der Bundestagsabgeordnete persönlich, Chef hat drei Büros, 60 Mitarbeiter, fragt, wie war der erste Arbeitstag bei uns?
Ach, cool.
Und da habe ich aber mal tief Kotau geschlagen. Say, wow. Und der hat sich aber die ganze Zeit so benommen. Also das war keine Ausnahme. Der macht er mit allen. Das ist immer so. Der hat auch eine extrem hohe Wohlfühlkultur.
Mega.
Ich habe ihn tatsächlich später auf einer Veranstaltung getroffen und habe mich dafür bedankt für zwei Dinge, nämlich erstens, dass er so toll mit meiner Tochter umgegangen ist, dass die extrem wohlgefühlt ist, und außerdem hätte er das Bild von Politikern in meinem Kopf gerettet.
Ja.
Hat ihn natürlich auch gefreut. Und das finde ich, das ist ja, das ist immer wieder bei Haltung. Wenn ihm das wichtig ist, oder wenn, das empfehle ich auch immer meinen Kunden zum Thema Wohlfühlen. Wenn du einen Auszubildenden einstellst, dann kann der natürlich erstmal per se nichts. Aber dann kannst du die Frage stellen, wie gehst du mit dem um? Ist das der Auszubildende, der nichts kann? Oder ist das mein potenzieller Verkaufsleiter von den 5 Jahren?
Ja.
Oder meine Assistenz. Und das Einzige, was du machst, ist, du gehst ab Sekunde Null so um, wie das ist, weil du sagst, wir haben einen, da soll er hin, wir haben den potenziellen Verkaufsleiter von den 5 Jahren und der ist jetzt in Ausbildung. aber wir gehen mit dem so um, als wäre der der Verkaufsleiter von in 5 Jahren. Und der kriegt alles, was der braucht, um in 5 Jahren Verkaufsleiter zu sein. Nicht der blöde Azubi, der jetzt in den Hof kehrt. Und bei den Unternehmen, ich war ja auch lang mal IHK-Prüfer oder bei der Uni, da kannst du schon dran schreiben, wenn du siehst, bei welcher Firma die arbeiten, kannst du da schon eine Note drunter schreiben. Positives Beispiel, deswegen kann ich das nennen. Wenn ich bei der Uni in Heilbronn, wenn ich da die Jungs von Würth habe, entweder haben die ein exzellentes Händchen bei der Auswahl oder, und das glaube ich, die machen aus dem Potenzial, machen die. Du kannst immer eine 1-0 drunter schreiben oder 1-1 oder 1-3. Aber da war noch nie einer unter 2 durchgelaufen. Und wenn die Arbeiten abgeben, die sind immer in Tacken deutlich besser als das, was wir erwartet haben. Ja. Bei anderen Firmen, wenn die dann, die nenne ich jetzt lieber nicht, wenn die dann im Semester 6 noch nicht wissen, ja und, was machst du denn dann danach? Keine Ahnung. Gespräch mit Personalabteilung? Nee, ich habe schon 5-mal angerufen. Da könnte ich sowas von aus dem Hemd springen. Was machen die mit den Leuten? Das ist so eine Unverschämtheit. Der kriege ich jetzt, kannst du Gänsehaut gucken.
Ja, ich merk's. Ich auch. Und die fragen sich dann, warum haben wir keine Mitarbeiter? Und dann denke ich mir, die Frage musst du dir, also,
die brauchst du nicht
stellen. Kann man es auch nochmal so sagen. Die Frage kannst du dir eigentlich immer als erstes mal selber stellen. Warum hast du nicht genug Mitarbeiter? Stell dir doch mal die Frage einfach mal selber.
Genau, und die meisten, da sind wir ja halt ein Stück weit auch in unserer Bubble oder betriebsblind, aber wenn wir von außen hingucken, sage ich, es ist offensichtlich. Du kannst ja nicht mit Leuten, die 3 Jahre dual bei dir studiert haben, die du ja eigentlich für irgendwas eingestellt hast, da kannst du doch nicht im Semester 6 noch nicht wissen, was aus diesem jungen Mensch wird.
Ja.
Was hast du denn, also das stimmt doch grundsätzlich was nicht. Also das ist doch völlig unmöglich.
Ja, total.
Und von einer Firma, aber dann lass mal genug sein, da nenne ich auch den Namen nicht, aber auch ein eigentlich marktführendes Unternehmen, europaweit tätig. In der einen Vorlesungsserie sitzt eine junge Frau aus der Personalwelt und die sagt, sie suchen händeringend junge Leute. Und dann frage ich sie nach den Vorteilen und die haben zum Beispiel in jeder Hauptstadt haben die Wohnungen angemietet, damit junge Leute, ich will mal 3 Monate in Lissabon arbeiten oder 4 Wochen in Paris cool. oder 8 Wochen in Berlin, das kriegen die hin. Und 2 Wochen später, original, sagt mir eine Frau aus einem anderen Kurs, sie hätten gerade 30 duale Studenten nach Hause geschickt, weil sie keine Verwendung für die haben. Da schlage ich aber echt das Hirn auf die Tischkante und sage, nee. Das glaubt doch kein Mensch auf dieser Welt. Ihr könnt gar nicht sein, dass ihr 30 Talente nach Hause schickt. Wenn es keine Talente waren, warum habt ihr die eingestellt?
Ja, viele Fragen.
aber da sind wir doch wieder da, so zum Thema Prozesse optimieren. Wofür ist das Ganze gut? Wie läuft das? Wie synchronisiert sich das? Wie passen denn Ziel und Strategie und Wirkung und Haltung zueinander? Und da sind doch in 5 Euro Krümmel zu suchen, ist doch einfach ein Scheiß. Aber so, jetzt habe ich zu viel erzählt und dir das Wort weggenommen, ist aber nicht schlimm, weil sich das
hat doch gut gepasst.
Weil sich das gut ergänzt.
Ja, genau.
Was wir jetzt noch nicht erzählt haben, ist ein Stück weit deine Geschichte. Du hast es ja nicht schon immer so gemacht. Was ist denn eigentlich dein Hintergrund, dass du das so mit Euphorie und Engagement hinkriegst?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Ah, ja. Ja, stimmt, genau. Wo kommt es her? Ich bin ganz ursprünglich, gelernter Dachspenglergeselle. Es gibt jetzt in Deutschland verschiedene Begriffe. Das ist einfach ein Bauarbeiter, der das Blech, die Dachrinne macht zum Beispiel. Und wollte immer Hausmeister werden. Ich fand das immer so einen tollen Job, irgendwie Hausmeister zu sein. Und bin es auch geworden dann. Erst in Siemenswerken. In München bei Hochtief und dann danach war ich dann so der Hausmeister von so einer Spedition in München. Und dort gibt's Prozesse ohne Ende im Lager,
absolut.
Weil ich da ja auch Lampen aufgehangen habe oder sonst irgendwas gemacht habe. Ja, und da habe ich festgestellt, dass ich, also das habe ich damals noch nicht so bewusst festgestellt, aber ich habe immer Sachen gesehen, warum läuft denn der da 50 Mal darüber? Und bin immer zum Chef, sage ich, kann man das nicht irgendwie umstellen? Und habe da einfach so automatisch Prozesse verbessert. Ja. Im Vorbeigehen, sage ich mal so. Also sehr auffällige Prozesse natürlich. Und die haben das alles geändert und dann auf einmal, wenn Leute gekündigt haben, haben die keine neuen mehr eingestellt, obwohl wir mehr Aufträge bekommen haben. Und da habe ich gemerkt, das scheint wohl ganz gut gewirkt zu haben, die Ideen, die ich da so eingebracht habe. Und dann bin ich zurück zur Uni, weil wenn du nicht studiert hast, glaubt ja keiner was. Und dann habe ich mir einen Zettel geholt, wo drauf steht, ich habe studiert, bin Bauingenieur geworden. Und hab dann überlegt, was mache ich damit und wollte eigentlich so in den Wasserbau gehen und bin in im Baureferat in der Wasserbauabteilung gelandet und habe gesehen, die machen nur noch Projektmanagement. Also ich dachte, ja, es war noch harter Winter, dachte ich mir, boah, jetzt draußen auf der Baustelle, ist eigentlich ganz angenehm, hockst im Büro, sagst den anderen, was sie tun sollen. Und dann dachte ich mir, dann mache ich jetzt das und bin in einem Projektmanagement-Büro dann in der IT-Abteilung gelandet, weil der keinen Projektmanager gesucht hat, aber gesagt hat, ich würde dich trotzdem nehmen, ja, für Talente, ja, also ist mir wurscht, ich nehme den jetzt einfach, der scheint mir ganz sympathisch zu sein, der passt zu uns, dann find mal halt was anderes, was kannst du noch? Ich habe gesagt, ja, ich bin recht fit in IT, so privat mehr oder weniger, und dann war ich da drin. Und dann habe ich gesehen im Büro, das ist total wurscht, ob das ein Paket ist, was irgendwo hin muss oder ein Artikel oder sowas, oder ob das jetzt ein Dokument ist oder eine Information, die von einem Mitarbeiter zum nächsten muss. Und habe gesehen, das ist auch, sind auch Prozesse nur. Und ich habe einfach so ein Prozessdenken entwickelt und das liegt mir halt. Ich denke halt so vielleicht einfach. Und so bin ich da so reingeschlittert und habe dann in diesem Unternehmen die IT-Abteilung aufbauen dürfen. Dort gab es keine Prozesse. Ich habe dann die Prozesse gemacht. Das Unternehmen ist stark gewachsen und wenn du stark wächst, brauchst du saubere Prozesse. Sonst rumpelt es die ganze Zeit und du kommst nicht vorwärts und alles fällt dir in den Rücken. Und dann habe ich quasi aus diesem Schmerz heraus auch immer gelernt, oh, hier muss ich was tun, oh, hier muss ich was tun. Und das waren dann alles Sachen, die mich ja auch immer genervt haben, weil ich meine, was mache ich denn jetzt zuerst? Ja, das, was mich am meisten genervt hat, so ging das los. Und dann habe ich für die Mitarbeiter, habe ich denen angeboten, weil es hieß immer so, Mario, ich will das beste System, mach. Das war mein Auftrag, das war so meine, von meinem obersten Chef, dem das Unternehmen gehört hat, tu es. Und so bin ich auch. Und da kam dann irgendwann raus, also ich habe dann auch für die Mitarbeiterprozesse eben optimiert, digitalisiert. Und irgendwann war es dann so, dass nichts mehr kam. Und dann habe ich die angefangen zu fragen, sage ich, ja, sagt mir halt Bescheid, wenn euch was nervt. Und plötzlich kam ganz viel. Und da ist mir so ein Licht aufgegangen zum ersten Mal.
Ich kann das insofern nachvollziehen mit dem Hin- und Herlaufen, weil es bei mir einen Gendefekt gibt, der heißt Faulheit denkt scharf.
Faulheit ist die intelligenteste Form der Prozessoptimierung.
Genau, bevor ich das Thema umsonst hin und her...
Prozessoptimierung ist die intelligenteste Form der Faulheit. Ja, genau.
Bevor ich das Thema umsonst hin und her renne, dann denke ich mir noch einmal, ey, das könnte man sich dann eigentlich sowieso sparen. Also das sind so, und da vielleicht noch die letzte Schleife, was mir eben noch auffiel, wenn ich mit den Studenten über Geschäftsprozessoptimierung rede, dann fällt mir mal einmal auf, dass die oft gar nicht kreativ sind. Ich lasse dich mal schätzen, was kostet denn, zumindest grob gerechnet, das Probefahren einer S-Klasse? Also ich komme in ein Mercedes-Autohaus, da haben wir so eine S-Klasse aus und irgendwie 20 Minuten später steht die wieder auf dem Hof und wird dann geputzt und vorbereitet, bis der nächste kommen kann. Was kostet dann so eine Aktion, Viertelstunde S-Klasse fahren? Von angefangen, ist denn der Verkäufer da und ich würde da mal einen Termin buchen? Ja, nee, der ruft zurück, bis der steht gewaschen wieder auf dem Hof. Was kostet das?
Was soll ich jetzt schätzen? Ich würde sagen 600 Euro.
Dran, genau.
Es hat die Erfahrung.
Der kam auf 700. Und da stehe ich vor den Studenten und sage, okay, komm jetzt kreativ sein. Du musst ja Kopf frei haben für irgendwas. Was machen wir mit 700 Euro? Was ist denn eigentlich der Sinn dieser Probefahrt? Ja, dass das Auto erlebt und hin und her. Sag ich, jetzt nehmen wir mal an, wir würden die 700 Euro anders wie ausgeben, statt eine Viertelstunde Auto in der Gegend zu chauffieren und 150.000 Euro Kapitalbindung am Hof stehen zu haben. Gucke ich dann in 20 Augenpaare nach dem Motto, was macht der grauhaarige Mann da vorne? Sag ich persönlich, fauler Denkschaft, ich würde die 700 Euro nehmen, würde bei irgendeinem Autovermieter in der S-Klasse mieten, die zur Verfügung stellen und würde noch einen Hotelgutschein, keine Ahnung, und gehen jeweils ein Bier trinken. Hotel ist ein Buch, dann habt ihr das für das gleiche Geld ein ganzes Wochenende. So, was ist jetzt wahrscheinlich wirksamer? Dass der Viertelstunde einmal um den Block fährt und wir drei Verkäufer beschäftigt haben, oder wir geben dem ein Ticket, sag, buch dein Auto, hier ist der Hotelgutschein, und wenn du zurückgebracht hast, sagst du Bescheid, wann wir den liefern sollen.
Weißt du, wer das kommen könnte? Weil du das gerade so sagst, habe ich mir überlegt, woher soll das denn eigentlich wissen? Was kriegt er denn in der Schule immer beigebracht? Was ist das für ein Prozess, dieser Lernprozess? Hier, das geht so, lern das auswendig, ich frage das später ab. Und jetzt auf einmal kommt dann auf einmal der Ulrich daher und will von ihm eine Lösung haben, die er sonst ja. wusste er immer, wenn ich es so mache, kommt es raus, so muss ich es machen, lerne ich auswendig.
Ja, also ich war jetzt schon 10 Jahre lang Tesla, ich habe ja auch mal einmal eine Probe gefahren, aber ansonsten weiß ich ja, ich kann den 2 Wochen lang zurückgeben, wenn der mir nicht gefällt, und ich kriege, wenn ich keine Probefahrt mache, für 1500 Kilometer den nicht Sprit, sondern Strom umsonst. So, wie viele Gründe brauche ich jetzt für eine Probefahrt? Keinen.
Ja, kein.
Den klicke ich durch, dann wird der 4 Wochen später geliefert oder ich hole ihn ab und dann ist gut. Also da kannst du auch was von Prozessen lernen. Und da finde ich immer, jetzt aber die Schleife, die ich eigentlich drehen wollte, wenn du keine Zeit für Innovationen hast, da fährst du ja jede Firma auf Dauer irgendwann schleichend an die Wand. Und deswegen finde ich das Thema, so wie du das andenkst, was nervt am meisten, und lass die mal Kosten neu denken und lass die mal nicht ewig daneben sitzen und rumanalysieren, sondern gucken, wo ist denn der Punkt. Das finde ich 3 extrem wichtige Botschaften. Oh, jetzt haben wir aber schon 50 Minuten geplauscht. Was macht?
Schön, ja, ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte, ich hätte es gesagt, halbe Stunde.
Ja, genau, gemerkt. Hätte ich gefühlt auch gedacht. Was magst du denn unseren Hörern noch mit auf den Weg geben nebenbei? Also natürlich, die wissen alle, du bist buchbar. Aber wenn sie das alleine machen wollten, was wäre der Tipp? Und natürlich ist der Link zu dir auch in den Shownotes. Aber so Tipp auf dem Weg oder 3, wenn du magst. Wenn jetzt einer sich das Thema Prozessoptimierung angucken will und das mal anders machen als der Klassiker. Was wäre denn der Tipp auf den Weg?
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. 3 Tipps für dich.
Ich habe jetzt mal einen ganz besonderen Tipp, wie man mal selber mal schauen kann, um sich selbst zu optimieren, um seinen Kopf mal selber frei zu kriegen. Machen wir es doch mal so. Der braucht ja erstmal selber einen Kopf frei. Und dann machst du mal eine ganz einfache Sache. Da machst du mal die sogenannte 2-Minuten-Regel. Alles, was du in unter 2 Minuten sofort erledigen kannst, erledigst du sofort. Und das muss man mal stoppen. Also das Wichtige ist jetzt hier, das wirklich mal nicht, jetzt weiß ich das, ja, ich weiß, ist der Trostpreis, sondern tu es. Tu es jetzt. Geh morgen früh her, nimm dir deine Stoppuhr am Handy, mach die auf 2 Minuten und fang mal mit ein paar kleinen Sachen an, wo du mal schätzt, es könnte 2 Minuten sein. Ich wette mit dir, du bist noch 30 Sekunden fertig bei vielen.
Gut.
Und wenn du dann diese 10, 15 Sachen, sagen wir mal, es sind 10, 15 am Anfang,
erledigt hast. To-Do-Liste weg, genau.
Mhm. Genau, dann ist deine To-Do-Liste so quasi leer. Du hast dann deine großen Aufgaben, die du noch machen willst. Und dann schau mal, wie viel Zeit du für diese Aufgaben gebraucht hast, gleich in der Früh als erstes. Und überleg dir mal, wie viele 2 Minuten in so einem Arbeitstag stecken. Ja, das mal so als Mindbreaker vielleicht, um mal so ein bisschen eine andere Sicht zu bekommen. Und dann hast du auch plötzlich den Kopf relativ frei.
Ja, bevor man die lauter vor sich herschiebt, das kostet ja auch elend viel Energie. Genau, okay, super Tipp. Mhm, danke. Ja.
Tipp 2, die Sachen, die noch in deinem Kopf sind, schreib sie auf Zettel, wirklich Zettel, echte Zettel, und leg sie dir irgendwo an eine besondere Ecke in deinem Schreibtisch. Keine Zettel reichen, bitte nicht diese Post-its, nimm richtige DIN A4 Papier oder sowas, leg sie dir irgendwo hin, die kannst du nachher wegschmeißen, fühlt sich toll an, und die sind nicht mehr in deinem Kopf. Also dein Kopf ist einfach frei, du kannst nicht mehr wie 7, 8 Sachen dir im Kopf merken, das geht nicht. Deswegen schreib dir das Zeug raus. Vielleicht jetzt auch nochmal Mindbreaking, um den Kopf jetzt mal frei zu kriegen, um zu denken. Und jetzt kommen so die Tipps. Wenn du nicht weißt, wo und wie oder was du anfangen sollst, auch vielleicht, wie du diese Fragen und so, also diese Interviews und so weiter planst, fang einfach an. Das ist der heißeste Tipp ever. Ich bin natürlich ein Macher, deswegen kann ich es vielleicht so leicht sagen. Verkopf dich nicht. Fang an. Und wenn du dich verkopfen willst und du nicht weißt, wie du diese Excel auf, fang einfach an, schreib einfach die ersten Worte da rein. Es wird sich von ganz alleine ein System ergeben. Es ist wirklich immer so. Du musst aber anfangen. Also fang an. Tipp 2. Erstmal mach den Kopf frei mit den ersten beiden Tipps. Tipp 2. Fang einfach an. Irgendwie. Egal wie. Schreib's dir auf. Mal dir ein Bild. Mach Purzelbäume, wenn es dich befreit. Tu es. Und vielleicht Tipp 3. Und das ist eigentlich ein ganz angenehmer Tipp. Man kann ja auch, wenn du sagst, ich bin verlinkt, auf meiner Webseite gibt's ja mein Tool, was ich benutze, Optimuk, aktuell noch kostenlos, soll auch noch so bleiben. Das ist genau 1:1 das Tool, das ich hernehme, um diese Interviews zu machen. Und auch die Auswertung ist da drin schon automatisch, wenigstens monetär gemacht. Gibt's ein Anleitungsvideo, das wäre jetzt Tipp 3 für diejenigen, die es selber machen wollen. Macht es einfach.
Ein gutes Giveaway, wie das so schön heißt. Optimuk. Ja. Und das ist bei dir auf der Seite downloadbar. Ja, das ist ja cool. damit mach mal die Interviews gemeint war, wie zuhören, was nervt dich am meisten und das dann zu priorisieren und systematisch anzugehen.
Genau. Was noch? Was noch?
Genau. Was noch? Rhetorisch hochwertige Frage. Was noch?
Ja, aber es ist so einfach. Was nervt dich? Was noch? Fertig. Da hast du schon komplette Interviews. Also es ist so easy. Dann machst du es noch mit Optibook, schreibst den Rest rein. Das ist alles mit Dropdown. Super easy, selbsterklärend. Weil da seht ihr mal was, da habe ich mich über so viele Jahre prozessoptimiert selbst, weil ich bin einfach auch zu faul, die Sachen mehrfach zu machen. Ja, das ist einfach, warum? Warum sollte ich es tun, wenn ich es mehr erleichtern kann? Also von da.
Ja. Ich liebe ja so pragmatische Ansätze. Ich komme da ja gar nicht drum rum, die immer gut zu finden, weil die eben so herrlich unverkopft, sondern und aber hemdsärmelig sind. Deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Mario, für die sehr lebhaften Insights. Beim nächsten Mal trinken wir da live ein Bier zusammen. Dann gucken wir. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt die Ideen hast zu sagen, das setze ich jetzt um, die drei Tipps hast du ja, also fang mit denen einfach an. Einfach anfangen ist schon mal gut. Und dann hören wir uns gerne in der nächsten Sendung in 2 Wochen und natürlich fühle ich eingeladen, ein ehrliches Feedback zu geben und natürlich auch den Podcast weiterzuleiten, weil wahrscheinlich sind noch mehr Leute da, wo die sich die Frage stellen, was nervt denn meine Mitarbeiter am meisten? Also habt eine gute Zeit und bis die Tage und nochmal Dankeschön, Mario. Bis bald.
Danke, Ulrich. Danke, vielen Dank. Ciao.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.